Ja, soweit der Text. Mir geht es heute in der Predigt um den ersten Vers und das, was zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8 steht. Zwischen Kapitel 7 und 8 steht etwas, was nicht geschrieben ist. Das erkläre ich noch. Ich spreche mal ein bisschen in Rätseln. Aber es ist mir aufgefallen bei der Vorbereitung. Ich predige ja gerade durch Daniel, das Daniel-Buch durch. Und ich finde, die Situation von Daniel spiegelt so vieles wider, was wir heute auch erleben, zum Teil. Und wir können viel davon lernen. Zunächst mal Daniel selbst nochmal als Erinnerung. Daniel war ein Jude, ein Verbannter, ein Gefangener von Nebukadnezar um 605/6 vor Christus. Er ist in Juda, in Jerusalem aufgewachsen. Daniel hat erlebt, wie sein Volk, das Volk Gottes, immer mehr Kompromisse schloss mit der Gesellschaft und den Gesellschaften, in denen es lebte. Immer liberaler geworden war, sich angepasst hatte, und er wusste, so lesen wir es später, aus den Propheten, die es ja schon gab, er las ja die Bibel, also die vorhandene Bibel, dass das nicht gut gehen wird und dass ein Gericht kommt. Das hat er selbst erlebt als Jugendlicher, ist dann mit als Gefangener verschleppt worden von Nebukadnezar nach Babylon, von Jerusalem, Juda nach Babylon. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn heute jemand in der Ukraine gefangen genommen wird und nach Moskau gebracht wird, ins Zentrum des Russischen Reiches. Ja, so muss man es verstehen. Das ist Babylon. Babel war damals die Weltmacht. Das war die Nummer eins. Und in Babylon hat ihn dann Nebukadnezar mit seinen drei Freunden ins Internat gesteckt, in die Eliteschule, und hat ihn ausgebildet. Und Daniel wurde ein fähiger Beamter im Reich Nebukadnezars. Das lesen wir alles so. Aber wenn ich das mal auf unsere Zeit übertrage, da wird jemand von Ukraine nach Moskau gebracht, in die Eliteschule von Putin ausgebildet und wird ein guter Beamter von Putin, dann kräuseln sich bei uns alle Nacken und Fußnägel und sonst was. Geht gar nicht. Geht uns voll gegen den Strich. Das ist ein Abtrünniger, das ist ein Putin-Versteher, das ist, ich weiß nicht, was man da noch alles drauf hat, hat Daniel gemacht. Und dann hat er mehrere Könige erlebt im Reich Babel, als hoher Beamter, als Staatsbeamter. Er war treu im Glauben, treu seinem Gott. Und er war loyal seinen Arbeitgebern gegenüber. Wie geht das? Und dann erlebt er den Belsazar. Belsazar war ein Enkel von Nebukadnezar. Sein Vater, Belsazars Vater, war eigentlich Regent in Babylon, in Babel, aber war die meisten Jahre außerhalb, hat da Kriege geführt, Land eingenommen und so weiter. Und Belsazar, sein Sohn, hat dann regiert. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, 12 Jahre. Das heißt, hier im dritten Jahr Belsazars, das heißt 9 Jahre vor Beendigung des Babylonischen Reiches. Hat er dieses Gesicht. Und als er dieses Gesicht kriegt, ist er am Ende krank, erschüttert. Und doch hat es ihm was zu sagen. Das, was Gott ihm gezeigt hat, muss ihn unglaublich ermutigt haben. Warum? Nur zur Geschichte. Im dritten Jahr Belsazars wird ihm das gezeigt. Es wird ihm sogar erklärt, was da passiert. Es werden 2 Reiche kommen. Es wird wörtlich gesagt, das Medo-Persische und das Griechische. Er lebte gerade im Babylonischen. Daniel wusste aus Daniel 2 und aus Daniel 7, dass es 4 Weltreiche geben wird. Das Babylonische, dann das andere wusste er noch nicht mit Namen, wir wissen es heute, das Medo-Persische, das Griechische und dann mit dem Römischen Reich beginnend das letzte Weltreich, das sich jetzt wieder bildet. Das wissen wir heute. Also, und in Daniel 7 wurde das dem Daniel nochmal gezeigt, im Bild mit den Tieren. Ihr kennt ja Daniel, das Buch, oder? Diese Tiere, die da kommen. Und hier im dritten Jahr Belsazars wird ihm das gezeigt. Und er versteht's nicht. Er soll es geheim halten. Aber wisst ihr, wenn ich richtig liege, 9 Jahre später hat Belsazar eine Party veranstaltet, hat die heiligen Geräte des Tempels holen lassen, hat daraus mit all seinen Mächtigen, waren es 1000 und Frauen und Nebenfrauen und noch mehr Leute, also hat getrunken und gefeiert, hat den Gott Israels verspottet, nicht nur den Gott Israels, sondern den lebendigen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und während sie da feierten und besoffen waren, kam die Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Du bist gewogen und für zu leicht befunden und dein Reich ist beendet und den Medern und Persern gegeben. In dieser Nacht eroberten die Meder und Perser, das ist geschichtlich, sind geschichtliche Tatsachen, Babel nahm die Stadt ein und das Medo-Persische Reich begann. Das hat Daniel erlebt. Dem 9 Jahre zuvor in der Prophetie das gezeigt wurde. Versteht ihr, wenn ich sage, dass Daniel sehr ermutigt gewesen sein muss in dem, was er erlebt hat, nicht, dass das schön war. Das ist nicht schön, wenn so eine Stadt eingenommen wird. Das ist Krieg. Wir sehen, was Krieg ist in den Nachrichten. Ja, wir haben kein Fernsehen, aber wenn ich die Bilder sehe im Internet, es reicht. Das hat er erlebt, aber er hat dadurch auch erlebt und verstanden, Gott ist Herr. Er hätte doch gute Gründe gehabt zu sagen, Gott, wo bist du denn, Herr? Guck mal mein Jerusalem an, mein Juda, mein Israel, wie liegt das da? Und dann bin ich jetzt hier im Babylonischen Reich, bin hier ein Beamter und mache meinen Job und die ticken ja ganz anders, die denken ja ganz anders. Gott, wo bist du denn, Herr? Was ist Gerechtigkeit? Was gilt denn noch? Versteht ihr? Seine persönliche Situation erlebt er in der Fremde. Das war ja schwierig. Da kann ich mir vorstellen, dass dann Fragen aufkommen. Gott, regierst du? Und so denke ich mir, in dem, was Daniel hier gezeigt wurde und was er dann erlebt hat, der hat richtig gesehen. Das stimmt. Gott redet. Gott redet tatsächlich. Und wenn alles drunter und drüber aussieht und wenn alles den Bach runterzugehen scheint, Gott hat doch die Kontrolle. Daniel verstand es noch nicht in dieser Zeit, er sollte es geheim halten. Aber was ihm gezeigt wird, ich will es jetzt noch mal ganz kurz umreißen, einmal noch mal das Medo-Persische Reich, dann der Ziegenbock, das ist Alexander der Große. Aus dieses eine Horn, ihr erinnert euch im Text, und dann zerbrach das und dann kamen 4 Hörner raus. Und diese 4 Hörner waren die 4 Generäle von Alexander dem Großen, denn er ist jung, mit 32 oder 33 an Malaria oder sonst was gestorben. Und seine 4 Generäle haben dieses riesige Weltreich, was er erkämpft hatte, von Griechenland bis nach Indien, kann man sagen, aufgeteilt. Und dann wird in Daniel 8 die weitere Entwicklung gezeigt von diesem einen, der da aufkommt und gegen die Heiligen kämpft. Und wir wissen heute, das ist Antiochos Epiphanias der IV., der gegen das Volk Israel kämpfte, den Juden verbot, ihren Glauben zu leben, die Beschneidung verbot und auch andere Dinge, auch den Tempeldienst, und der letztendlich im Tempel ein Schwein schlachtete. Und auf jeden Fall, genau das ist so eingetreten. Und dieser Mann ist dann auf einem Feldzug, auf einer Reise in der Wüste ganz furchtbar gestorben. Ohne Eingreifen von Menschenhand. Ohne Eingreifen von Menschenhand. Das sind geschichtliche Tatsachen. Das wird hier gezeigt. Also, eins können wir sagen, Daniel hat nicht alles verstanden, was ihm hier gezeigt wurde. Wir verstehen auch nicht alles, was uns gezeigt wird in der Prophetie, wenn man an die Offenbarung denkt und an andere Dinge. Ja, wie soll man das alles einordnen? Aber eins hat er verstanden nach 9 Jahren, als das dann anfing und als die Meder-Perser übernommen, hat er sich sicher erinnert, oh, was hat mir damals Gott gezeigt? Genauso ist es gekommen. Und dann hat er, hat sein Glauben sicher ungemein gestärkt, dass er wusste, auch das andere wird alles geschehen. Und was Daniel insgesamt gezeigt wird in all diesen Kapiteln, Gott regiert. Gott regiert. Und das ist doch unsere große Frage, regiert Gott? Im Großen, soweit es uns nicht betrifft, so ein Krieg ist weit weg. Okay, da können wir noch bei einer Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen gemütlich drüber nachsinnieren. Aber wenn es uns dann selbst betrifft, existenziell unser Leben, wenn dann Dinge geschehen in unserem Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld, die wir nicht mehr auf die Reihe kriegen, und eine Hiobs-Situation, dann kommen doch Fragen auf. Und wir merken, wie wir Glaubensermutigung brauchen, zu vertrauen, Gott, du regierst. Ich fand das so schön, dass jemand betete, Herr, schenk uns, dass der Raum nochmal voll wird. Dachte ich, ja, das ist eine Perspektive. Das ist eine Perspektive. Unser Enkel ist gerade bei uns und letzten Sonntag saßen wir zusammen und er war ganz frustriert über die Mathearbeit, die er am nächsten Tag schreiben sollte. Und dann sagte er, ich schreibe eh eine 5. Fertig. Und Lydia und unsere jüngste Tochter ermutigten ihn. Das darf ich sagen, Schatz, oder ist nicht gut? Ich darf sagen. Und ich sagte dann, Silas, kennst du die Geschichte mit den 12 Kundschaftern? Ihr kennt die. 10 haben gesagt, geht nicht. Der Schluss ist vorbei. Können wir nicht. 2 haben gesagt, mit Gottes Hilfe können wir. Und dann habe ich ihm gesagt, Silas, das ist deine Perspektive. Du kannst mit Gottes Hilfe. Wir haben dann noch für die Arbeit gebetet, hat er 2 geschrieben. Er war ganz aus dem Häuschen. Ich sage das mal nur als Beispiel. Auch hier ist noch etwas möglich. Auch hier ist etwas möglich. Auf die Sicht kommt es an. Und das hat Daniel bekommen. Immer wieder eine Sicht, die ihm die Augen geöffnet hat und ihn ermutigt hat, in dieser Situation festzubleiben. Denn die war nicht leicht. Ich hatte am Anfang gesagt, ich will über das predigen, was zwischen Daniel 7 und Daniel 8 steht. Wenn ich euch das hier so zeige, da steht nichts und eine große Überschrift. Aber mir ist was aufgefallen. Daniel 7, diesen prophetischen Blick in Daniel 7 bekommt Daniel im ersten Jahr Belsazars. Und das, was wir eben gelesen haben, im dritten Jahr Belsazars. Und jetzt versteht ihr sicher meine Rätselfrage oder Rätselanmerkung. Was steht zwischen Kapitel 7 und 8? 2 Jahre von Daniels Leben. 2 Jahre von Daniels Leben. Und das ist mir aufgefallen bei der Beschäftigung mit diesen Kapiteln. Das habe ich noch nie so empfunden, aber zwischen diesen Kapiteln, da steht was. Da stehen 2 Jahre von Daniels Leben und da steht, und das heißt, man muss sich mit Daniels Leben beschäftigen, was ihn eigentlich ausgemacht hat. Wenn man das Buch selber liest, dann denkt man ja, der Mann hat hier ständig gewaltige Offenbarungen. Das stimmt nicht. Daniel ist 90 Jahre plus geworden. Er war sehr alt. Er hat ungefähr 70 Jahre plus als Beamter gearbeitet. Als Teenager, Jugendlicher kam er nach Babylon. Das heißt, viele Jahre, und ich habe mal durchgerechnet, man kommt auf eine Offenbarung Gottes in 10 Jahren. Also das ist nicht am laufenden Meter göttliche Offenbarung, wo man nur staunt, sondern das sind sehr wenige. Und dann habe ich mich gefragt, was war das Besondere an Daniels Leben? Was hat ihn ausgemacht? Was füllten diese 2 Jahre, die dazwischen standen, von der einen bis zur anderen Offenbarung? Und das Erste, was mir aufgefallen oder was mir auffällt, Daniel war ein Mann, der die Bibel las. Die bekannten Teile, die bis dahin bekannten Teile der Bibel, und das war zumindest bis zum Propheten Jeremia. Und wenn man nachliest, müssen das auch andere Propheten gewesen sein. Das heißt, ein großer Teil des Alten Testaments hat es schon gegeben. Und Daniel hat das gelesen, bestimmt regelmäßig. Er hat verstanden, was er dort las. Er hat auch verstanden aus dem Lesen des Wortes Gottes, dass das, was sein Volk erlebte, ein Gericht Gottes war, einerseits, aber er hat auch gewusst aus den Propheten Jesaja und Jeremia, dass Gott noch mal was tun wird, dass eine Wiederherstellung kommen wird, eine Erneuerung und dass der Herr Sieger ist und dass das, was er da erlebte, nicht das Letzte ist. Das ist eine Ermutigung. Daniel kannte das Wort Gottes, er las das Wort Gottes. Diese Zeit nahm er sich als hochbeschäftigter Beamter. Er rätselte nicht am Wort Gottes herum, was da vom Herrn sei und was nicht, was man heute gerne tut. Er nahm das Wort als das Wort des Schöpfers Himmel und der Erde im Vertrauen auf die Liebe Gottes an. Und was mir dabei auch, was einem auch auffällt, Daniel war ein Mann der Ruhe. All die Situationen, die beschrieben werden, er hat relativ ruhig reagiert. Ich wünschte mir mehr von dieser Ruhe. Und diese Ruhe hatte er bestimmt durch das Wort Gottes. Ich habe vor kurzem was erlebt, da war ich auch so unruhig und las die Bibel, längere Abschnitte. Und ich kam nicht zur Ruhe und ich habe mich schon gewundert, habe gedacht, welchen Sinn hat es, die Bibel zu lesen, wenn du auch nicht zur Ruhe kommst. Und dann las ich durch die fortlaufende Bibellese noch zum Abschluss Jesaja 30. Und da steht in der Mitte ein Vers, durch Hoffen und Stille sein, durch Vertrauen und Stille sein werdet ihr stark. Und ich las diesen Vers und es war wie so ein Schalter umgelegt. Das, was mein Herz so unruhig machte, ich kam zur Ruhe und das erlebe ich immer wieder auch beim Lesen des Wortes Gottes, dass der Blick sich klärt und ich die Dinge von einer anderen Warte sehen kann und wieder Vertrauen schöpfe, da wo ich keins mehr habe, wo es mich dann unruhig macht. Ich habe von Georg Müller gelesen, dem Waisenhausvater aus Bristol in England. Wenn der nicht weiter wusste, hat er die Bibel gelesen, 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, und dann hat er meistens wieder gewusst, wo es weitergeht. Das muss noch nicht mal ein direktes Wort sein, aber das Bibellesen an sich, dieses Wasserbad, reinigt, bringt zur Ruhe. Das Bibellesen war für Daniel ein Hören auf Gottes Wort. Und noch einmal, diese Zeit hat er sich nicht nehmen lassen. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das sagt er als Antwort auf den Satan, der ihm sagt, Jesus, nimm das doch mal selbst in die Hand mit dem Essen. Du kannst es doch. Und ist es nicht genau der Gedanke, der viele Menschen und unsere Gesellschaft heute treibt und uns vielleicht auch manchmal, nimm selbst in die Hand, mach doch mal was. Das kannst du selbst. Selbstbestimmung kommt daher. Das ist es tatsächlich. Und Jesus sagt, nein, das wirkliche Leben kommt und fließt aus dem Hören des Wortes Gottes, des guten Hirten. Wir leben in einer Zeit der Unruhe. Ich las in Jesaja 8, interessantes, ab Vers 11, denn so sprach der Herr zu mir, als seine Hand über mich kam und er mich davon abhielt, den Weg dieses Volkes zu wandeln. Als er mich abhielt, Kompromisse zu machen. Gott selber hat mich nicht gehindert, sagt Jesaja. Er hat mich geschützt.
Er hat mich geschützt, hat mich bewahrt. Und dann sagt er weiter, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, ihr, die ihr an mich glaubt, sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Punkt. Klare Aussage. Das wurde mir mal zu einer Offenbarung in unserer gesellschaftlichen Situation. Klima retten, Ukraine retten, Selbstbestimmung retten. Für Palästina, gegen Palästina, was denn noch? Was sollen wir noch alles retten? Ich weiß nicht, wo der Kopf mir steht. Ja, hatte ich gesagt. Ihr sollt es nicht, nennt das nicht Verschwörung. Wir sind nicht die letzte Generation. Das sage ich gar nicht konfrontativ. Ich weiß, dass das so kommt. Aber dann heißt es, dann sagt Gott, also, geh nicht diesen Weg, sondern heiligt ihn, heiligt mich, den Herrn Zebaoth. Mich lasst eure Furcht und euer Schrecken sein. Mich lasst euer Furcht und Schrecken sein, bedeutet ja nicht, dass wir mit Furcht und Zittern und in Angst und Grauen vor Gott leben sollen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Sondern das, wovor die Gesellschaft sich erschreckt und fürchtet, davon lasst euch nicht in Furcht und Schrecken versetzen, sondern achtet vielmehr darauf, mit mir verbunden zu bleiben und den Weg zu gehen, den ich euch zeige. Gott will uns helfen, faule Kompromisse zu machen. Was wir heute erleben, wenn das anfängt zu geschehen, sagt Jesus, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt nicht, dass wir passiv zugucken. Ach, guck mal die Welt, diesen Angst und Schrecken. Das ist überhaupt nicht gemeint. Als Christ sind wir nicht passiv und auch nicht abfällig und den Finger zeigend. Aber wir lassen uns nicht immer wieder packen von dieser Furcht und von diesem verführt werden in Aktivismus. Versteht ihr? Das zweite, also Daniel las das Wort Gottes. Das zweite, Daniel gehorchte kompromisslos dem Wort Gottes. Er ließ sich nicht in die liberale Ecke ziehen. Wir haben gerade gelesen, Jesaja, Gott hat ihn bewahrt durch das Lesen des Wortes Gottes. Er ließ sich nicht in die liberale Ecke ziehen, weder von Juden noch durch die babylonische Gesellschaft. Gottes Wort war Maßgabe, das war Orientierung, daran hat er sich gehalten. Und interessant ist doch, dass Daniel so ein loyaler Mitarbeiter der Könige war. Und wenn man Daniel liest, der war kein Schleimer. Der ist nicht irgendwo reingekrochen. Das war er nicht. Sehr geradlinig, sehr direkt. Der hat auch den Mut, einem König auf den Kopf zuzusagen, hier in Nebukadnezar, du solltest von deinen Sünden mal lassen. Daniel 4 oder Belsazar, Daniel 5, hat ihm die Gerichtsworte Gottes verkündigt. Da braucht Mut zu. Dass Daniel selber gehorchte kompromisslos dem Wort Gottes. Er war auch nicht gesetzlich. Den Vorwurf hätte er sich nicht angezogen. Gesetzlich schreien meistens diejenigen, die Kompromisse machen und nicht die Worte Gottes halten wollen. Das ist ein faules Ding. Also Daniel hielt sich kompromisslos an Gottes Wort. Ein letzten Satz dazu. Für Daniel war Gottes Ordnung, die er unter keinen Umständen übertreten wollte, nicht etwas Lebensverneinendes, sondern Leitlinien. Wie auf der Straße. Das dritte. Daniel war ein Mann des Gebets. Als seine Kollegen neidisch auf ihn waren in Daniel 6 und den König Darius sagten, König, erlass mal ein Gesetz. 30 Tage muss jeder Mensch nur von dir was erbitten und er darf von keinem Gott und von keinem anderen was erbitten. Das haben sie nicht gemacht, um den König zu loben und so hoch zu heben, sondern sie wollten den Daniel loswerden. Weil sie wussten, der Daniel betet dreimal am Tag, das wussten sie, der hatte offene Fenster nach Jerusalem. Sie wussten, wo er betet, an seinem Haus.
Und der war so gut und den musste man ja irgendwie loswerden. Eine Sünde konnte man ihm nicht nachweisen. Korrupt war er auch nicht, hat auch nichts aus der Kasse genommen. Man musste irgendwas finden und so war es dieser faule Trick. Und sie erlassen das Gesetz. Und dann lesen wir in Daniel 6, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf die Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie es auch vorher zu tun pflegte. Ich weiß nicht, wo seine Kollegen waren, ob die schon vorher am Haus waren, um zu gucken, ob er dann kommt, oder ob die noch sich heimlich daran geschlichen haben. Auf jeden Fall waren die da und haben es gehört. Ah, er betet wieder. Schnell zum König und er musste in die Löwengrube. Daniel war nicht bereit, das Gebet zu lassen, selbst wenn er in die Löwengrube muss. Mein Gedanke oder meine Frage, stehen wir nicht oft selbst genau in dieser Situation wie Daniel? Eigentlich wissen wir, es wäre nötig zu beten. Auf der anderen Seite haben wir so viel zu tun und da ist noch was zu tun und hier ist noch ein Telefonat und da ist noch ein Termin wahrzunehmen und jenes ist zu machen. Und wenn man dann sich noch Zeit zum Gebet nimmt, dann scheint alles den Bach runterzugehen, weil wir es nicht mehr in der Hand haben. Kennt ihr die Situation? Dutzende Mal erlebt. Man merkt, man sollte beten. Daniel hat weiter gebetet. Und er erlebte die Hilfe Gottes aus der Löwengrube. Und Gott will auch uns helfen in den Löwengruben, die wir manchmal erleben, die so schwierig sind. Lob, Dank und Gebet waren zentral im Leben von Daniel und auch sind in unserem Leben. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt, Daniel war treu in seinem weltlichen Beruf und loyal. Das, was er gemacht hat, war nicht Pflicht, er hat es von Herzen gemacht. Es ist ein großer Unterschied, ob ich meinen Beruf von Herzen mache oder als Pflichterfüllung. Wenn es nur eine Pflicht ist, dann ist hoffentlich bald 16 Uhr, denn nach 16 Uhr fängt das Leben an, vorher nicht. Wenn es aber Berufung ist, dann ist der ganze Tag Leben, nicht nur der Feierabend. Und selbst in der Berufung, wenn es dann manchmal viel ist und man sich auf den Feierabend freut, ist das auch okay, keine Sünde. Also, unser Leben muss immer wieder ausgewogen sein. Daniel war loyal seinen Arbeitgebern gegenüber. Sie konnten sich auf ihn verlassen. Ich vergesse nicht, unser Bibelschulleiter, unser Klassenlehrer hat uns erzählt, ich habe es noch nicht nachgeforscht, ob das stimmt, dass die damaligen Könige, es waren ja immer Könige hintereinander, wenn ein neuer König kam, hat er die Beamten des Alten umbringen lassen, weil er nicht wusste, ob die loyal zu ihm sind. Das hat Daniel nicht erlebt. Der hat von Nebukadnezar bis Kyros, über 70 Jahre war er immer Beamter. Die haben alle gewusst, wenn wir uns aber einverlassen können, dann auf ihn, auf Daniel. Und der letzte Punkt, Daniel verstand das politische Geschehen aus der Sicht Gottes. Ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist. Daniel verstand das, was damals geschah, aus der Sicht Gottes. Ich stelle meine ganz kühne Behauptung auf. Ich hoffe, hier bin ich im sicheren Bereich. Die angebliche Rettung des Klimas ist in meinen Augen eine Wahnidee, eine Verführung und ein Irrtum. Ich glaube das nicht. Ich sehe, dass es Umweltschmutz gibt und Umweltverschmutzung. Da braucht man nicht diskutieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Einfluss des Menschen keinen Einfluss auf das Wetter hätte. Hat er. Und dennoch, ich erinnere mich ganz genau, seit vielen Jahren und Jahrzehnten lese ich sorgfältig möglichst, höre ich die Nachrichten und gucke sie mir an, verfolge die politische und gesellschaftliche Entwicklung. Und ich weiß noch genau, vor vielen Jahren, das war noch in der Regierungszeit Angela Merkels zum Ende hin, da war für mein Empfinden, hat unsere Gesellschaft einen Höhepunkt erreicht. Europa war gerade an der Spitze, das war vor dem Brexit. Das ging richtig gut. Wohlstand und nicht so viele Probleme. Und plötzlich, und ich habe gedacht, ja, was denn jetzt, wenn es uns zu gut geht, wie heißt das so, nach müde kommt doof, und wenn es einem zu gut geht, was? Dann geht die Kuh aufs Eis. Und ich habe gedacht, was wird denn jetzt in unserem Volk kommen, wenn es uns allen so gut geht? Und was mir aufgefallen ist und was mir auffällt, was ich nicht sehe, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für Erreichtes. Dankbar sein für Politiker, dankbar sein für politische Verhältnisse, für ruhige Verhältnisse, für Wohlstand und vor allem dem danken, der uns das gegeben hat. Alles Gute kommt von oben. Das war nicht. Und plötzlich über Nacht, Klima muss gerettet werden. Und alle reden nur noch vom Klima. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe das verfolgt. Kaum war die Klimageschichte da, da war irgendein Unwetter oder irgendeine Krise in Afrika oder irgendein Bürgerkrieg. Und ich denke, ich gucke nicht richtig. In der Zeitung steht oder in den Nachrichten steht, Klima ist schuld. Ach, dachte ich, Klima ist schuld. Ist interessant. Das ist doch irrational. Die Offenbarung zeigt mir, dass die Sonne noch mal irgendwann 7-mal heißer wird. Der Mensch kann drehen, was er will. Ich will hier nichts provozieren und ich will hier auch nicht konfrontieren. Ich will einfach nur sagen, was ich lese, was ich beobachte in unserer Gesellschaft und wo ich mir Fragen stelle. Und wenn wir eins von der Bibel her erkennen, dann erkennen wir, dass das Leben auf der Erde ganz viel damit zu tun hat, inwieweit der Mensch in Beziehung zu Gott lebt, in seinen Ordnungen lebt und nicht. Die Sintflut hat einen Grund. Und andere Gerichte haben auch einen Grund. Und wenn ich die Bibel aufmerksam lese, dann verstehe ich auch unsere Situation heute als etwas, was Jesus vorausgesagt hat. Ich erkenne Gottes Hand auch darin. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht um Klima und Wetter und Umweltschutz kümmern sollen. Das sollen wir. Aber wenn das auf einmal die Nummer eins ist und Gott keine Rolle mehr spielt, dann stimmt was nicht. Und Daniel hat das verstanden. Daniel, ich erinnere nochmal, seine Heimat war zerstört. Das Land war platt. Er war Gefangener im Babylonischen Reich, im Internat. Nebukadnezar könnte man mit Putin gleichsetzen. Könnte man, das wäre legitim. Dieselbe Situation. Als er noch im Internat war, der Daniel, konnte nicht viel machen. Aber später als höchster Beamter hätte er nicht was drehen können. Hätte er nicht was machen können. Ein paar Leute auf seine Seite ziehen gegen Nebukadnezar, gegen diesen Diktator, der das Selbstbestimmungsrecht Israels zerstört hat, hätte er nicht was machen können? Mal nachgedacht, hätte doch sein können. Wir lesen nichts davon. Nichts. Er war loyal. So loyal, dass wir fast eine Krise kriegen, wenn man die Situation sich genau überlegt. Aber er war nicht loyal als Kriecher. Er war loyal seinem Gott gegenüber. Ihm war er verantwortlich und aus dem heraus hat er überall da, wo er gelebt hat, mit Gott gelebt. Wir lesen nichts von Daniel, dass er irgendwas gemacht hätte. Bei Nehemia genau dasselbe. Nehemia war Mundschenk des persischen Königs. Auch er war ein Mann, der die Bibel las. Er weinte, Nehemia, als er hörte, wie es in Jerusalem und in Juda und in Israel aussieht. Und Gott gab ihm den Auftrag, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und der König gab das Okay dazu. Hätte der einen Aufstand gemacht, wäre alles nicht gewesen. Daniel verstand aus der Erkenntnis des Wortes Gottes und den Aussagen des Propheten Jeremia, was geschah. Obwohl er selbst an den Folgen
des Gerichtes Gottes erlebt als Verbannter. Auch wir erleben Entwicklungen, die nicht schön sind in unserer Zeit. Alles wird auf den Kopf gestellt und wir selbst leiden an manchen Folgen darum. Ich persönlich sehe in dem, was geschieht, die Erfüllung dessen, was der Herr vorausgesagt hat. Und für mich bedeutet das nicht Passivität, sondern es ist einfach nur die Frage stellen, was ist wirklich meine Aufgabe? Muss ich das Klima retten? Für mich ganz klar nein. Also hier darf ich sagen, woanders würde ich vielleicht was anderes sagen. Aber meine Aufgabe sehe ich bei den Rangern, bei den Royal Rangers, bei den Pfadfindern. Kinder und Jugendliche auf Jesus aufmerksam zu machen und sie zu ihm zu führen, dass sie ihn kennenlernen, das ist das Wichtigste. Daniels Leben wurde durch seine Art des Lebens zu einem Zeugnis für viele. Das hat er gar nicht gesucht, aber es ist worden. Er war Nebukadnezar ein guter Zeuge. Er war es auch dem Belsazar, auch wenn das für den Belsazar nicht gut war, aber das lag am Belsazar. Er war für den Darius ein guter Zeuge und für viele andere auch und für Israel auch. Das, was Gott ihm gegeben hat, das hat selbst Jesus aufgegriffen und hat hingewiesen in seiner Endzeitrede, wenn ihr lest, was im Propheten Daniel geschrieben steht. Noch einmal, auch wir verstehen heute nicht alles. Auch wir leiden, du hast es vorgelesen, Irmel, als letzten Vers. Ich wurde krank, mir war ganz schlecht, ich war mehrere Tage, ging es mir nicht gut, als ich das gehört hatte. Wir verstehen nicht alles, wir leiden auch an Dingen. Es ist manchmal schwierig, aber Daniel hat das Wort Gottes, hat dieses angenommen und wie wir heute wissen, Jahre später hat er schon die erste Erfüllung erlebt und war sicher sehr, sehr ermutigt. Und auch wenn er nicht alles verstanden hat und wie wir auch nicht alles verstehen können heute, aber diese 5 Punkte, das Wort Gottes zu lesen, sich dran festzuhalten, es kompromisslos zu halten, keine Kompromisse zu machen. Mögen andere das anders sehen, wir müssen nicht streiten. Es ist eine eigene innere Entscheidung, ich mache das so. Fertig. Ein Mann des Gebetes, nicht locker gelassen, mit seinem Gott zu reden. Loyal seinen Arbeitgebern gegenüber, gute Arbeit gemacht. Das wollen wir auch, fleißig sein. Und das 5. Er hat die Zeichen der Zeit verstanden von Gottes Sicht und war dadurch in der Lage, ein Zeuge Gottes zu sein für viele andere. Und so möchte uns das der Herr auch geben. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für das Buch Daniel, das uns eine ganz starke Ermutigung ist. Ich am Anfang vom Gottesdienst habe ich auch so gedacht, wir sind nicht so viele hier, aber so muss es Daniel auch gegangen sein in Babylon. Er und seine 3 Freunde, sicher waren da noch ein paar andere auch aus Juda, in der Verbannung, aber wir lesen nichts von großer Gemeinde oder so, sondern, Herr, wir lesen, wie er und auch diese 3 Freunde sich an dir festhielten, mit dir lebten und besonders auch Daniel und du ihm dann auch Dinge gezeigt hast, von denen sich schon so viele erfüllt haben, dass es bemerkenswert ist und was für ihn auch eine starke Ermutigung war, festzubleiben, zu vertrauen. Er hat sich dir anvertraut und du hast ihm vertraut. Und so wollen auch wir uns, Herr, dir anvertrauen mit unserem Leben, mit unseren Fragen, mit den Rätseln unseres Lebens und sie dir in die Hand legen. Und ich bitte, hilf uns, von Daniel zu lernen, so zu leben wie er. Denn die meiste Zeit seines Lebens war grauer Alltag. Da war nichts Spektakuläres. Aber er hat sich an dein Wort gehalten, hat dich gesucht und deine Hilfe erlebt. Und die willst du uns auch geben, jedem von uns da, wo wir stehen. Danke dafür, Herr. Amen.